Mahlers Universum. Gustav Mahler im Seitenwechsel-Podcast von Detektor FM. Mit Eva Morland. Präsentiert vom Gewandhausorchester.
Klingt wie Filmmusik. Das habe ich schon oft in Bezug auf sinfonische Musik der Romantik gehört. Stimmt ja auch oft, nur dass eben die Werke schon da waren, bevor es überhaupt Filme gab. So auch bei der Musik von Gustav Mahler. Er hat die Geburt des Kinos nur knapp verpasst und vieles aus seinen Sinfonien könnte man sich auch als Soundtrack in Hollywood vorstellen. Dass sinfonische Filmmusik direkte Einflüsse aus Mahlers Musik hat, kann man nicht so einfach nachweisen. Aber als ich Filmmusikkomponistinnen gefragt habe, ob sie mit mir über Mahler sprechen wollen, war die Begeisterung auf jeden Fall groß. In dieser Folge schauen wir also durch die Filmmusikbrille auf Mahlers Sinfonien. Mit den zwei Komponistinnen Martina Colli, die schon Musik für mehrere italienische Spielfilme geschrieben hat, und Martina Eisenreich, die unter anderem für ihre Musik zum Tatort Waldlust mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde. Hallo.
Hallo, vielen Dank.
Zuerst mal würde mich interessieren, welche Beziehung habt ihr denn zu Mahlers Musik? Vielleicht persönlich oder welche Rolle hat sie vielleicht in eurer Ausbildung gespielt?
Ja, also für mich, ich kann sagen, ich liebe Mahler sehr und ich genieße sehr diese Stimmungen und auch diesen Hang zum Programmatischen. Man hat immer das Gefühl, dass er es gleichzeitig schafft, eine Atmosphäre zu schaffen und eine Geschichte zu erzählen.
Ja, für mich war auch Teil meiner Ausbildung und mein Studium. Und ich fand seine Musik immer sehr bildhaft. Daher passt für mich zum Filmmusik sehr, sehr gut.
Mhm. Wenn Leute sagen, das klingt wie Filmmusik, da verdrehen Musikwissenschaftler eher die Augen. Aber ich finde das eigentlich total legitim, weil viele Leute, die noch nie im Sinfoniekonzert waren, kennen eben Orchestermusik nur aus Filmen. Was genau ist das, was Leute dazu bringt zu sagen, ha, klingt wie Filmmusik? Was sind da die Eigenschaften? Vielleicht können wir mal so ein paar nacheinander durchgehen.
Also es hat immer so eine Größe und Weite beim Mahler. Ich denke, das ist bestimmt ein wichtiger Punkt, dass die Leute sofort Bilder vor Augen haben.
Ich stimme komplett zu. Ich würde Mahler-Musik als die Breite bewundert mich. Er nimmt sich viel Zeit, seine Melodie zu entwickeln. Und deshalb trägt eine Sinfonie von Mahler das Gefühl von Einheitlichkeit. Er hat keine Angst, sich zu wiederholen. Und auf Italienisch gibt es den Begriff des Respiro Musicale. Also des musikalischen Atems. Und Mahlers musikalischer Atem ist lang und strebt in die Unendlichkeit, würde ich sagen.
Ja, und hat auch mit diesen Wiederholungen, die du schon gerade angesprochen hast, ja, das ist auch wie, es ist wie Atmen, Einatmen und Ausatmen. Also diese Musik atmet, man kann es gar nicht anders sagen.
Bei einigen seiner Melodie geht das Metrum fast verloren. So wie beim bekannten Adagietto der 5. Sinfonie. Mahler dehnt die Zeit mit seinen zahlreichen Tempoangaben und Atemzeichen. Und deswegen ist Adagietto ganz, 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 ganz präsent in der Filmografie. Ganz viele Regisseure haben sich verliebt in diese Musik.
Und welche Funktion erfüllt das dann im Film, dieses Zeitdehnen? In was für Momenten nutzt man das?
Natürlich die sehr dramatischen und inneren Momente, würde ich sagen.
Und es ist auch ein Mittel, um lange Filmstrecken zusammenzufassen. Ja, wenn man sehr lange Bildstrecken hat, die werden zusammengerafft und dichter, indem man eine noch breitere, noch ausgedehntere Musik darüber legt.
Ja, ich finde interessant, dass diese Breite nicht nur Tempo umgeht. Ich finde auch sehr interessant, wie er das Mahler nutzt den kompletten Tonumfang der Instrumente aus und benutzt außergewöhnliche, oft große Intervalle. Dafür ein perfektes Beispiel wäre die 10. Sinfonie.
Kommt diese Breite, die ihr beschreibt, auch dadurch zustande, wie er die Instrumente nutzt, wie er das im Orchester aufteilt?
Auf jeden Fall.
Ja, und da haben wir auch eine Riesenparallele zur Filmmusik. Das, was beim Mahler anfing, hat man dann ja immer weiter getrieben und vielleicht zuletzt in den Studios von Hans Zimmer noch ins Unermessliche getrieben, indem man sagt, das Orchester reicht gar nicht mehr. Also Mahler hat alles gemacht, was mit einem Orchester geht, und dann der nächste Schritt kommt dann aus den Hollywood-Studios, wo man das Orchester doppelt und dreifacht und synthetisch und die Bässe, und also wo man mit Elektronik noch dazwischen geht. Das ist ein ganz interessanter Effekt, finde ich, wenn man Filmmusiken kennt und im Ohr hat, die eigentlich für Orchester geschrieben sind, und dann hört man die vielleicht mal live und man hat dann live im Konzert das Gefühl, ach, das klingt aber eigentlich vergleichsweise klein im Vergleich zu dem, was ich von der Aufnahme kenne. Und das liegt daran, dass die neuen Filmmusiken, also je jünger sie sind, desto mehr sind die elektronisch so beeinflusst, dass es gar nichts mehr mit einem natürlichen Orchesterklang dann zu tun hat. Es ist in alle Richtungen überdehnt. Und ich glaube, Mahler hat das angefangen.
Also er hat mit dem, was ihm analog zur Verfügung stand, hat er quasi schon die Dimensionen gesprengt. Und jetzt ist natürlich elektronisch dann genau in der Nachbearbeitung noch mehr möglich.
Zum Beispiel in die erste Sinfonie. Es geht ganz, ganz sehr um die Platzierung der Klänge im Raum. Er platziert die bekannte Trompete, die von fern kommen. Und das ist ein Effekt, der auch im Film gut funktioniert.
Also diese Räumlichkeit.
Die Räumlichkeit,
auch.
Ja. Wieder die Breite. Mhm.
Findet ihr, man kann sich da bei ihm auch was abgucken, wie er mit dem Orchester umgeht, wie er was in welche Stimmen verteilt?
Ein Orchestrationstrick, den ich von Mahler kopiert habe, ist in dem zweiten Satz der fünften Sinfonie zu hören. Mahler verteilt ein Motiv auf verschiedene Instrumente. Dabei verliert das Motiv aber nicht seine Einheit. Die Hauptmelodie wird von Celli gespielt und wir hören ein begleitendes Motiv, das von Holzbläser gespielt wird. Die einzelnen Instrumente ergänzen sich und teilen sich eine rhythmische und einen melodischen Teil. Was man auch in elektronischer Musik Interpolation nennt, ja, dass man hört, aber der Tira wurde von einem anderen Instrument gespielt. Aber es klingt als ein, aber es sind zwei. Es ist voll spannend.
Also es wird so weitergereicht, die Melodie,
genau,
so ein bisschen.
Genau.
Mhm. Ja, eine Stelle, die, finde ich, auch gleich sofort einen an ganz bestimmte Filme denken lässt, ist am Anfang von der fünften Sinfonie diese unglaublich mächtigen Bläser, die auch so einen riesen Raum aufmachen. Da denke ich halt gleich an irgendwelche Weltraumfilme, an Star Wars zum Beispiel. Was könnt ihr vielleicht noch zu seinem Einsatz von Blasinstrumenten sagen?
Für mich, wie Mahler Blechblasinstrumente benutzt, ist ein Manual zu lernen. Also die Blechbläser sind sehr präsent und werden massiv im Vordergrund verwendet. Und ich glaube, jeder Filmkomponist sollte Wagner, Strauss und Mahler vor Blechbläser einmal reinhören oder ein bisschen lernen, und es ist eine unheimliche Quelle von Ideen und Impulse.
Ja, ich habe ja auch hier im Podcast schon mit zwei Blechbläsern aus dem Gewandhausorchester über Mahler gesprochen und darüber, wie er in den Sinfonien für diese Instrumentengruppe schreibt. Das war auf jeden Fall auch total interessant. Nach dieser Stelle mit diesem breiten, riesigen Blech kommt dann eine ganz sensible, kleine, eher tiefe Streichermelodie. Die finde ich auch sehr eingängig. Was würdet ihr denn sagen, was braucht eine Melodie, damit sie auch im Film gut funktioniert?
Also was im Film ja immer sehr gut funktioniert und was man auch immer braucht, ist eine Musik, die sich sehr schnell wandelt, die blitzschnell Kontraste gegenüberstellt. Und das ist auch sehr typisch für Mahler, ja, dass man innerhalb kürzester Zeit sofort switcht. Und dass die Musik lässt oft auch Pausen. Also es gibt Strecken in den Symphonien, da hat man fast das Gefühl, Mahler wartet auf einen Dialog dazwischen oder erwartet, dass irgendwas passiert oder ein Apfel vom Baum fällt und dann erst spielt das Orchester weiter, dann passiert das Nächste. Ja, dieses Underscoring nennt man das in der Filmmusik und das ist überall schon angelegt. Also auch wenn man da nach Strukturen sucht oder nach Rhythmen, beim Mahler ist es alles da.
Diese Orchestrierung, also dieses wie teile ich auf, was in welche Instrumentengruppen auch kommt, ist ja teilweise, wenn ich es richtig verstanden habe, bei der Filmmusik auch ein ausgelagerter Job. Eine andere Person, die dafür zuständig ist. Findet ihr das sinnvoll und wie üblich ist das in eurer Branche?
Naja, also ich würde sagen, es ist manchmal Zeitgründen geschuldet und dann glaube ich, ist das sehr individuell, weil man als Komponist der Filmmusik kann man ja aus allen möglichen Richtungen kommen und ich denke, jemand, der vielleicht eher aus der populären Musik kommt, der wird diesen Job auslagern. Jemand, der aus der klassischen Komposition kommt, nicht wahr, der wird gerade versuchen, dass er diese Sache selber in die Hand nimmt, weil das auch sehr stilbildend ist und natürlich super wichtig. Was sagst du, Martina?
Ich weiß nicht, wie für dich das ist, aber für mich eine Melodie kommt mit seinem Klang in mein Gehirn. Es ist für mich unverteilbar, Instrument und Klang. Wenn ich auch selbst, ich bin Pianistin, aber wenn ich komponiere, habe ich ein klares Bild, wie soll es klingen, welches Instrument dafür zuständig ist. Es ist für mich unteilbar.
Ja, für Mahler war es das auf jeden Fall auch. Also für ihn war das extrem wichtig und er hat da oft ja auch noch nachgebessert, auch je nach Aufführungssituation. Das unterscheidet natürlich seine Musik auch. Sie wurde ja mehrfach aufgeführt von verschiedenen Orchestern und er hat dann teilweise auch je nach Orchester nochmal angepasst, wenn irgendwo ein besonders guter Trompeter war oder die Streichergruppe anders zusammengesetzt oder so. Vielleicht nochmal so zur Entstehung von Mahlers Werken im Vergleich dann zu einer Auftragskomposition für einen Film. Wie frei ist man denn da, musikalische Ideen umzusetzen? Oder wie konkret sind doch schon die Anforderungen und auch der starre Rahmen des Films?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich von Projekt zu Projekt, nicht wahr? Auf jeden Fall würde ich sagen, haben wir in der Regel weniger Zeit. Und da ist eher das Gegenteil der Fall, ja, dass man, weil man auch oft von Änderungswünschen noch aus dem kreativen Team abhängt bis zum Schluss. Ja, man schickt es immer wieder in die Runde und dann, es ist ja immer eine ein Gemeinschaftsprojekt, dieser Film. Man selber trägt zwar die Musik bei, aber trotzdem wächst das alles miteinander. Und manchmal ist es sogar so, dass man noch zu den Orchesteraufnahmen mit einem Drucker und dem Laptop anreist, weil man noch letzte Sachen, also ich hatte noch nie Orchesteraufnahmen ohne in der Nacht vorher noch im Hotelzimmer noch so die ein oder anderen Sachen nochmal. Also im Grunde genommen ähnlich wie bei Mahler, nur in viel kürzerer Zeit. Und man hat meistens nicht die Gelegenheit, das nochmal später nochmal zu revidieren oder zu verbessern, außer man macht dann doch nochmal eine Konzertausgabe danach.
Also ich hatte noch nicht das Glück, für einen Film so ein Budget zu haben, so wie unsere wunderbare Martina. Hatte ich noch nicht das Glück, immer kleinere Besetzung und Virtual Instrument dazu. Aber auf jeden Fall, der große Unterschied ist, dass Filmmusik ist funktional. Es muss sich anpassen an was da steht und die Kreativität ist auch hat auch einen Zweck, einen klaren Zweck. Also natürlich hat man immer eine Freiheit, eine stilistische Freiheit, abgesprochen mit Regisseur und seine Wünsche, oder ihre Wünsche. Aber es ist auf jeden Fall, muss eine bestimmte Funktion erschaffen.
Meistens ist es ja so, dass man mit virtuellen Instrumenten arbeitet, auch also in vielen Fällen in der Filmmusik, das muss man schon sagen. Und Martina, wie geht es dir da in der Orchestrierung? Es ist schon eine ganz andere Arbeitsweise, oder? Weil man hat immer perfekte Musiker, also manche Sachen funktionieren sehr gut und manche andere Sachen funktionieren nicht so gut, wie sie live funktionieren würden. Man passt sich in diesen Fällen ein wenig an, oder? Wie geht es dir?
Auf jeden Fall. Vor allem, wenn man nicht sehr, sehr gut beim Programmieren ist, dann muss man sich anpassen. Ganz oft habe ich lieber verzichten auf eine Melodie, weil die Geige sonst mir zu unrealistisch war. Ich hatte das Glück, dann die Solisten aufnehmen zu können. Sonst hätte ich einfach ein anderes Instrument benutzt. Es ist auf jeden Fall spielt eine sehr wichtige Rolle für mich.
Mhm. Total interessant. Ja, danke für diese Einblicke. Vielleicht noch eine letzte Frage, nochmal zu dieser Wirkung auch auf das Publikum. Es gibt ja jetzt inzwischen auch große Konzertabende, wo Filmmusik in großen Hallen gespielt wird und Säle ausverkauft werden, wenn nicht gerade Corona ist. Da kommt ein Publikum hin, was aber sonst nicht ins normale Sinfoniekonzert geht. Brauchen die Leute die Bilder im Kopf, diese Assoziation mit dem Film, um dann auch die Musik wirklich genießen zu können oder verstehen zu können?
Ich glaube, es ist ein wirklich großes Tor. Also es ist eine große Tür, die sich für die Menschen öffnet, um überhaupt mit klassischer Musik in Berührung zu kommen. Ich glaube, die Menschen lernen im Kino auch auf Motive zu achten, auf musikalische Motive, auf Soundmotive. Es fällt ihnen etwas auf und dann ist es auch sehr interessant, das im Konzertsaal zu hören, denke ich. Und ich hatte mal ein sehr interessantes Erlebnis da war ich noch sehr jung und war mit Gleichaltrigen zuerst in einem Konzert. Penderecki hat selbst dirigiert seine Werke. Und so gleichaltrige Freunde von mir haben gedacht, oh Gott, lass uns in der Pause gehen, das ist nichts für uns, so, das ist mir irgendwie zu hoch. Und einige Zeit später waren wir im Kinofilm The Matrix, die Matrix, mit der Musik von Don Davis. Und auch diese Musik ist sehr, ist also nicht nur tonal, ist eher atonal und hat verrückte Instrumente. Und es ist stilistisch nicht weit entfernt von Penderecki. Aber man sieht es zu den Bildern und es macht Sinn, dass das alles so weird ist. Und plötzlich waren diese jungen Leute im Kino gesessen, waren begeistert von dieser Musik und haben gesagt, wow, krasse, krasse Musik, Wahnsinn. Und da denke ich mir, manchmal braucht es einfach die Bilder oder zumindest, und auch das ist ja was man stark Maler zuschreibt, zumindest eine Geschichte, um zu verstehen, warum man das hört.
Also ich stimme nur zu. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr glücklich, wenn viele sehr nah kommen an symphonische Musik oder Orchestermusik. Auf jeden Fall, ich finde es schade, dass ein Film nötig ist dafür, aber ist trotzdem eine tolle Gelegenheit. Ich glaube, von meiner Generation keine kennt Ligeti, wenn ich das nenne. Keine würde sagen, ja klar, unglaublicher Komponist, aber jeder, der hat Kubrick-Filme gesehen, dann kennt seine Musik und das finde ich immer sehr spannend.
Mhm. Ja, ich danke euch ganz herzlich für dieses super interessante Gespräch.
Ja, danke dir für die Einladung.
Ja, vielen Dank.
Danke, Martina.
Mahlers Universum. Gustav Mahler im Seitenwechsel-Podcast von Detektor FM. Mit Eva Morland. Präsentiert vom Gewandhausorchester.